Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Der greise Volkssänger Heino macht immer weiter. Seine Art Liedgut scheint zeitlos und auch das Interesse an ihm. Für eine neue Doku-Serie hat ihn ein Team 5 Jahre lang begleitet.
Ja, nach Spanien reisen viele Europäer. Nur wegen Sonne und Wasser.
Wir sind auf dem Weg jetzt in den legendären Bierkönig. Es ist die absolute Premiere und es ist auch das erste Konzert von 80, die folgen werden.
Tja, Caramba, Carajo, Kult, die Heino-Doku und was sie uns wirklich erzählt. Kritische Betrachtung unter anderem hier im Kompressor. Herzlich willkommen.
Das Lesen der anderen.
Roter Kittel, ernste Miene. Performance-Ausnahmekünstlerin Marina Abramović schmückt die neue Ausgabe des Kunstmagazins Monopol und hat ihm auch ein Interview gegeben. Und wir sprechen mit Chefredakteurin Elke Buhr. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, also Mitte April startet ja die Abramović-Ausstellung Balkan Erotic Epic in Berlin. Das ist Teil einer Serie, die schon vor 20 Jahren begann. Was bekommen wir da zu sehen und inwiefern ist das weiter aktuell? Also was sagt Marina Abramović selbst dazu?
Es geht ihr darum, die tiefsitzende Erotik und sexuelle Energie zu finden, die sie unter anderem in den Traditionen ihrer Heimat findet. Also sie ist ja, stammt ja aus Zagreb und sie hat eine große Recherche gemacht darüber, was für eigentlich antike Traditionen es gibt, vor allen Dingen weiblicher Erotik. Also es gibt da so Geschichten, dass Frauen aufs Feld gingen und ihre Röcke hochhoben und ihre Vulva zeigten, um die Geister zu erschrecken, beziehungsweise um besseres Wetter zu erreichen. Also all solche Dinge hat sie recherchiert und hat dann auch umgesetzt. Und es gibt ja eine große Ausstellung im Gropiusbau. Es gibt später im Herbst nochmal auch so eine Art Oper, die sich damit beschäftigt. Und es gibt wohl viel Nacktheit zu sehen, die aber, wie sie im Interview mit uns sagte, eben nichts mit Pornografie zu tun hat, sondern damit, dass man diese sexuelle Energie als die ursprüngliche Energie des Menschen begreift.
Also ich hätte jetzt gesagt, bei all dem, was sie sonst gemacht hat, dass diese Erotik schon auch immer Teil gewesen ist ihrer Performance-Kunst. Liege ich da falsch?
Das würden wir eben auch sagen. Also auch wenn man sich die frühen Arbeiten mit Ulay anschaut, ich meine, da sieht man ein Paar, das sich gegenseitig wirklich in so einem Balance von Liebe, Schrecken und Hass hält. Also wie sie unter anderem mit den Pfeilen aufeinander gezielt haben und so. Sie sagte aber so, nee, damals ging es um Liebe und Hass, aber jetzt geht es um Erotik. Also sie findet, dass sie jetzt eigentlich erst zu dem Thema wirklich gekommen ist. Genauso wie sie auch netterweise sagt, dass der Sex ab 50 eigentlich der beste gewesen ist. Also sie wird 80 in diesem Jahr und sie meint so, ab 50 war es eigentlich erstmal so richtig gut. Also sie findet, dass sie das Thema Erotik jetzt erst entdeckt hat.
Das ist spannend, zumal sie sich ja selber, also habe ich jedenfalls gelesen, als Spätzünderin auch begreift, erst mit 24 überhaupt sexuell aktiv geworden ist. Sie hat auch gesagt, in Zeiten, wo für viele Menschen Erotik Pornografie im Grunde genommen ist, versteht sie ihre Ausstellung als eine Art von Unterricht. Wie meint sie das genau?
Ja, eben zu zeigen, dass Porno nicht alles ist, was man mit Körpern machen kann. Ich glaube, darum geht es. Also es geht darum, auch so eine Art Transzendenz, also sie benutzt wirklich dieses Wort Transzendenz zu erreichen, also zu sagen, es gibt hier auch einen höheren Zweck und der Körper ist eben nicht nur da irgendwie, um ihn in Videos zu verwenden, sondern man kann damit auch wirklich Kunst machen und man kann damit nach Höherem streben.
Echt krass, dass man sowas heute erst vermitteln muss wieder der jüngeren Generation. Aber wenn man nicht zu kulturpessimistisch sein in der Hinsicht. Es gibt ja noch einen anderen Ausnahmekünstler im Heft, der Koreaner Lee Ufan. Sie schreiben zu ihm, er findet in einem einzigen Pinselstrich das ganze Universum. Wie geht das? Also, dass wir eine Vorstellung von seinen Werken bekommen.
Der ist einfach ein Mann, der hat eine ganz andere Verbindung zur Unendlichkeit, als wir Durchschnittsmenschen das so haben. Also das war total toll. Ich habe den in seinem Zuhause besucht. Das ist so eine Stunde von Tokio entfernt. Also wohnt er in so einem ganz einfachen, schönen Holzkubus und hat da seine Werke stehen. Und der macht Malerei und Skulptur und es ist immer ganz einfach. Also es geht immer darum, zwei Objekte gegeneinander zu stellen. Oder es geht darum, eine Linie zu machen, solange bis die Farbe alle ist. Und das, was da rauskommt, ist total meditativ und ruhig. Und er sagt eben so, gerade beim Malen geht es darum, dass das Malen ein Ereignis ist und es ist verbunden mit dem Atem. Und der Atem wiederum ist verbunden mit dem Universum. Also man wird ganz ruhig, wenn man dem zuhört und sich das anschaut. Und deswegen ist er, glaube ich, auch gerade so erfolgreich. Also es gibt riesig viele Ausstellungen und seine Werke sind auch extrem teuer, aber das ist es nicht, worum es ihm geht, sondern wirklich darum, so eine Art Transzendenz auch eher zu erreichen mit einem einzelnen Pinselstrich.
Also es klingt auf jeden Fall nach Meditation auf eine Art, vielleicht auch ein bisschen nach Minimalismus, also jedenfalls, dass er Objekte nicht so wahnsinnig viel verändert, oder?
Also er ist in der Kunstgeschichte immer zum Minimalismus einsortiert worden. Also erst seit den 70er Jahren stellt er in Europa und auch in den USA aus und er hat dann damals auch Richard Serra getroffen und die ganzen großen Minimalisten. Und er sagt aber, sein Werk ist minimalistisch in dem Sinne, dass es sehr einfach ist, sehr einfache Formen hat. Aber wenn Donald Judd gesagt hat, das Ding ist das Ding, dann sagt er, nee, bei mir ist das Ding nicht das Ding, sondern es verweist auf das, was es nicht ist. Also das ist der Unterschied. Er hat im Kopf immer noch eigentlich das Ganze, das Universum und für ihn ist ein Werk ein Hinweis darauf, auf die Lücken, auf das, was wir nicht sehen. Und das ist halt auch eine ganz andere Herangehensweise als jetzt die westlichen Minimalisten.
Und wenn Sie dort in Japan besucht haben, also kommt er demnächst nochmal nach Deutschland?
Er kommt als erstes nach Venedig und das ist ja eigentlich auch um die Ecke. Also er hat eine große Ausstellung zur Biennale in Venedig, gleichzeitig eine in New York und Deutschland kommt er danach im Herbst, weil er nämlich den Preis am Museum Ludwig gewinnt. Also im Herbst kommt er zu einer großen Preisausstellung am Museum Ludwig und dann kann man ihn auch hier sehen.
Also wirklich zwei Stars, die demnächst, die eine früher, der andere später in Deutschland zu bewundern und zu betrachten sind. Das war ein kleiner Einblick in die neue Monopol und ich bedanke mich bei Ecke Buhr.
Sehr gerne.
Ob Thomas Manns Tod in Venedig oder auch James Baldwins Giovannis Zimmer, queere oder verdeckt queere Literatur ist eigentlich schon immer Teil der Literaturgeschichte gewesen. Konsequent wäre es also wohl, auch einen queeren Literaturkanon aufzustellen. So etwas in der Art versucht jetzt das Buch. Und jetzt Queer lesen jenseits der Norm, frisch erschienen. Und wir sprechen hier im Kompressor mit Co-Autor Marlon Brandt. Hallo.
Hallo.
Herr Brandt, geht es wirklich darum, abseits der Norm zu lesen oder eher darum, sich einfach bewusst zu machen, wie viel nicht-heterosexuelle Orientierung und Erotik eigentlich in der Weltliteratur steckt?
Ja, die Frage ist natürlich, was ist die Norm? Ich würde sagen, queere Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine endgültigen Antworten gibt, sondern hoffentlich kluge Fragen stellt. Und in dem Sinne betrachten wir Queerness auch als einen Prozess, der dazu dient, auf Altbekanntes, also auch auf Klassiker wie der gerade erwähnte Thomas Mann, durch eine neue Perspektive zu blicken und durch diese Spurensuche hoffentlich eine vollständige Literaturgeschichte zu kreieren. Und es geht also gar nicht um Deutungshoheit, sondern um Deutungsvielfalt.
Ich frage vielleicht nochmal anders, also braucht es das Label queere Literatur überhaupt, wo man ohnehin nicht selten eben auf zum Beispiel Homoerotik stößt, bis hin zu den antiken Autoren?
Also das Label wirkt natürlich immer so ein bisschen vereinnahmt, wenn man davon spricht. Also für viele bedeutet das erstmal, dass ein Buch nicht mehr ein Familienroman ist oder eine Coming-of-Age-Geschichte, sondern nur noch queer. Die Frage ist, ist das schlimm, denn in der Regel reduzieren wir beim Lesen den eigenen Interessen entsprechend ja immer etwas. Was ich da interessanter finde, ist, warum sprechen wir zum Beispiel nicht von einer heterosexuellen Literatur? Und das machen wir in der Regel nicht, weil wir davon ausgehen, dass Heterosexualität das Universelle ist, von dem Queerness nur abweicht.
Ja, oder wir machen es nicht, weil wir gar nicht kategorisieren in dem Sinne nach sexueller Orientierung, sondern einfach sagen, okay, in diesem Buch kann man das rauslesen und die Figur ist so und so.
Ja, ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass so Themen wie Körperlichkeit, Sexualität ganz lange nicht als literarisch galten. Der Geist war ja da immer noch so das Nonplusultra, was es zu erforschen gab.
Mhm. Was wären denn, sagen wir mal, queere Klassiker oder verdeckt queere Klassiker, die man vielleicht sich noch mehr bewusst machen könnte und die vielleicht auch in so einen Kanon reingehören?
Also wir haben ja gerade schon Thomas Mann selbst genannt. Da weiß man das ja schon seit den 70ern. dank der Tagebücher, aber in der Regel denkt man bei ihm ja auch nur an den Tod in Venedig. Aber er schreibt da ja zum Beispiel auch in Dr. Faustus relativ versteckt drüber. Da geht es darum, dass der Verzicht der Liebe als Preis des künstlerischen Genies gilt. Und das spiegelt ja auch Thomas Manns Biografie so etwas wider. Aber auch in dem Text bezieht er sich beispielsweise, in dem der Protagonist Arjen Leverkühn sich mit der kleinen Meerjungfrau aus Hans Christian Andersens Märchen vergleicht. Und auch bei Hans Christian Andersen zum Beispiel wissen wir dank seiner Briefe, dass er das eigene homoerotische Begehren in seinen Texten verarbeitet hat. Und andere AutorInnen, wie zum Beispiel Angela Steidele, die forschen auch schon sehr lange zu. Sie hat das zum Beispiel Annette von Droste-Hülshoff oder auch von Bettine von Arnim schon seit Ewigkeiten recherchiert.
Also ich würde sagen, das Ganze nimmt ja immer mehr zu, also dass man eben queeres Begehren heutzutage mit einpflicht in sehr, sehr viele Geschichten und natürlich auch viele Autorinnen und Autoren eben dazu stehen, beziehungsweise das nicht mehr verdeckt machen, sondern offensichtlich. Würden Sie sagen, das kann man so ablesen, also dass heute sozusagen ein queerer Literaturkanon einfach dazugehört, also in dem, was im Moment entsteht?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es punktuell natürlich immer wieder queere Literatur gibt, die in den Mainstream vordringen und auch stark besprochen werden. Zum Beispiel ein Beispiel, was mir immer einfällt, ist Ralf König. Ralf Königs Der bewegte Mann war sowohl als Comic in einem Publikumsverlag sehr erfolgreich, als auch als Verfilmung. Und das zeigt ja auch, dass zum Beispiel die Beziehung, die da dargestellt wird zwischen zwei Männern, die so eine Mischung aus Häuslichkeit, aber auch entfesselter Sexualität darstellt, ohne die Machtdynamiken von einer heterosexuellen Beziehung, dass es auch für ein breiteres Publikum von Interesse ist. Und ich würde sagen, dass queere Literatur dann auch immer am erfolgreichsten ist, wenn die sich halt nicht an den Geschmack eines Massenpublikums assimiliert. Denn das, was damals als noch relativ ungewöhnlich dargestellt wurde, das ist ja mittlerweile eigentlich mehr oder weniger die Norm. Und in der Hinsicht kann queere Literatur sicherlich auch wegweisend sein. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist eher punktuell. Auch wenn es jetzt aktuell Beispiele gibt wie Heated Rivalry von Rachel Reed, was ja auf einer ähnlichen Formel beruht, dass diese beiden Männer, die so eine ganz andere Art von Beziehung haben, auch sehr stark bei Frauen rezipiert werden.
Also wenn Sie das, sagen wir mal, nicht Erwartbare für erfolgreicher halten, dann wäre das ja auch eine latente Kritik daran, dass mittlerweile ja eigentlich queere Liebesgeschichten praktisch schon standardmäßig dazugehören, zum Beispiel in Drehbücher von US-Serien, genauso wie Diversität. Habe ich das richtig verstanden oder sehen Sie das nicht so?
Ich glaube, es ist ambivalent. Ich meine, es gibt mittlerweile ja auch wieder einen argen Backlash, die Serien, die mit diesen queeren Liebesgeschichten zum Beispiel auf Netflix laufen, werden der Reihe nach abgesetzt. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass die Anzahl von Serien mit queeren Menschen stark abgenommen haben und dass das auch weiter so geht. Ich glaube, dass bestimmte Arten von Beziehungen durchaus mittlerweile in der Norm angekommen sind, aber ich würde sagen, da gibt es graduelle Unterschiede.
Das Buch Und jetzt queer, Lesen jenseits der Norm von Marlon Brandt und weiteren Autoren, erschienen im Leikamp Verlag, 25,50 kostet das und ja, lohnt sich bestimmt, sich das nochmal genauer anzuschauen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Blonde Perücke, schwarze Brille, 86 Jahre alt und doch nicht so müde, um immer weiter aufzutreten.
Hallo, ich bin der Heino, aber die meisten kennen mich vielleicht. Heino. Fünf Buchstaben.
Heino.
Eine Ikone.
Sie alle kennen und lieben ihn. Heino.
Guten Abend.
Tja, Heinos Karriere als Sänger begann bereits in den 60ern, tritt heute sogar am Ballermann auf Mallorca noch auf. Eine vierteilige Doku-Serie über ihn mit dem Titel Caramba, Carajo, Kult startet heute als Free-TV-Premiere auf Vox und versucht sich dem Sänger ja als Mensch auch hinter dieser Maske zu nähern. 5 Jahre lang haben die Macher ihn dafür begleitet und unsere Film- und TV-Kritikerin Jenny Zülke hat die Serie gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Jenny, wie würdest du dieses Produkt beschreiben? An wen richtet sich die Serie?
ja, aufgrund der Machart und des Aufbaus nehme ich an, dass sie sich an jüngere Leute richten soll. Das macht auch Sinn, immer die erste und zweite Generation Heino-Fans. Da sind ja die Reihen wahrscheinlich schon wenig gelichtet. Also sie versucht, ein schnelles, modernes Format zu sein, in dem es auch kaum Originalmusik von Heino gibt. In den 4 Folgen sind nur sehr wenige kurze Live-Ausschnitte zu sehen und zu hören. Die beiden Regisseure, das sind Heinos 21-jähriger Social-Media-Manager und ein Fernsehautor. Die hatten Zugang zu 100.000 privaten Fotos und Videos. Und dann haben sie eben 5 Jahre lang mit Heino und mit seiner neuen Wahlfamilie, seinem österreichischen Manager Helmut Werner und dessen Frau und kleinem Sohn gedreht. Und die wohnen ja auch mittlerweile bei dem seit 3 Jahren verwitweten Heino. Heraus kommen viele kollagierte Sequenzen. Also die Fotos sieht man immer nur so ganz kurz. Man muss quasi auf Pause drücken. Unterlegt absurderweise mit Musik von zum Beispiel Doja Cat oder Sophie Tucker. Und dazu bekommt man nicht besonders lange Interviewausschnitte mit ihm und das Alltagsleben der Volksmusik-Ikone, also Heino auf Tour am Ballermann oder zu Hause in Kitzbühel beim Hörakustiker oder beim Juwelier, wo er einen Ring aussucht, den er dem Sohn seines Managers vererben will. Man sieht Heino und Helmut beim Versuch, Sprüche zu reißen. Das sind echte Rohrkrepierer. Und dazu dann Gespräche mit Helmut und dessen Frau oder Helmut beim Pilze suchen oder alle auf dem Spielplatz oder in der Gondel. Und dann gibt es noch ein paar unvermittelt reingestreute, teilweise akustisch dürftige, affirmative Talking Heads, also Schlagersänger Peter Orloff zum Beispiel, Didi Hallervorden, Heinos in diesem Jahr verstorbene Schwester und Gregor Gysi, der mir jetzt auch nicht so als Heino ultra bekannt war, den die Filmemacher aber anscheinend mal für 2 Sätze vor die Kamera geholt haben. Das ist also alles formal wirklich erstaunlich ungelenk.
Also unterhaltsam ist es aber offensichtlich schon. Also in den 70ern ja, hat man ja vor allem vielleicht über Heinos Liebesleben gelesen in der Boulevardpresse. In den letzten Jahren ging es schon auch um andere Dinge, auch um Ernste, also seine Haltung zur Politik und vielleicht zum Nationalstolz. Aber eben auch dann wieder über sein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem Sohn, den er ja offensichtlich enterbt hat. Also wie wird das alles eingefangen und abgebildet?
Ja, da versucht die Serie schon, das irgendwie einzuordnen. Allerdings, auch das finde ich ungelenk. Gleich in der ersten Folge wird diese Geschichte, ob Volksmusik generell politisch rechts ist oder sein kann, zart angedeutet. Heino sagt dann dazu, was er auch immer schon gesagt hat. Ihm geht es um die Musik, die er als kleiner Junge schon gehört und gesungen hat. Wir können ihn ja auch mal selbst sprechen hören.
Ich habe mit rechts oder mit links überhaupt nichts zu tun. Mich hat wirklich gesagt, damals nach dem Kriege auch, hat mich Politik gar nicht interessiert. Und ich habe zwar nachher mein Kreuzchen irgendwo gemacht, das war bei der SPD. Dann bin ich dann zu den Christdemokraten gegangen.
Also ganz nimmt man dem das nicht ab, ne?
Nee, also ich meine, er ist einfach auch ein alter Mann. Ansonsten wird eben die Geschichte mit diesem Erben und Enterben breit erzählt. Es wird an diesen windigen Manager-O-Tönen schon deutlich, dass da jemand eine Cash-Cow melkt. Das ist auch die Haltung der Filmemacher, würde ich mal sagen. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Heino hatte halt seit ein paar Jahren diesen Manager eben, Helmut Werner, und hatte ihm zunächst fette 50% seiner Einnahmen vertraglich zugesichert. Und das ging durch die Medien. Und als dann Heinos Frau Hannelore starb, ne, wir erinnern uns, sind der Manager und dessen Familie eben zu Heino gezogen. Und dann kamen Schlagzeilen, dass Heino, dessen uneheliche leibliche Tochter sich ja 2003 schon das Leben genommen hat, der aber eben noch diesen leiblichen über 60-jährigen Sohn und auch leibliche Enkelkinder hat, dass er diese Blutsverwandten eben enterbt hat, bis auf den Pflichtanteil, und alles der neuen Familie überlassen will, weil die sich um ihn kümmert. Das wiederholt Heino in der Serie auch gebetsmühlenartig. Das hat, sage ich mal, aus der Deckung schon fast was Roboterhaftes. Ich denke, dass vertraglich festgelegt war, der leibliche Sohn darf in der Serie weder zu Wort kommen noch groß thematisiert werden. Dafür hat dieser Svengali von Manager schon gesorgt, nehme ich schwer an.
Also dem haftet natürlich auch echt was fast schon Tragisches an. Vielleicht möchte man ihn ab und zu mal schütteln und sagen, wach auf. Aber würdest du sagen, man erfährt schon was Substanzielles über diesen Menschen, Heino?
Ja, das Tragisch trifft es ganz gut. Also auf eine Art begann er mir direkt ein bisschen leid zu tun. Er scheint eigentlich ein ganz gutmütiger Mensch zu sein. Ich habe auch im Vorfeld nochmal ein gegen die Serie enorm substanziell wirkendes Interview aus den 2000er mit ihm gelesen. Da bezeichnet er sich selbst als Handwerker. Er hat ja Bäcker gelernt. Ne? Und man merkt, dass er dankbar darüber ist, wie das alles für ihn gelaufen ist. Also dass er seit 6 Jahrzehnten Erfolg hat als Volksmusiksänger oder eben als schräge 90s- oder Nuller-Jahre-Kultfigur mit diesem Look. Dass das ein Haarteil ist, wie er immer selbst zugegeben hat, wird in der Serie übrigens mit keiner Silbe erwähnt. Genauso wenig übrigens wie die Geschichte um Norbert Hähnel, den sogenannten wahren Heino. Das war ja in den 80ern hochinteressant in Sachen Punk-Aneignung und so. Aber dieser Mensch, Heino, also Heinz-Georg Kramm heißt er ja, der wirkt auf mich in der Serie ein bisschen wie eine Hülle aus Sonnenbrille, Toupet und La Montanara. Und bei seinen Ballermann-Konzerten, da hat er übrigens einen Teleprompter, auf dem blau, 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 blüte Enzian steht. Also ja, also you do the math.
Da fordern die 86 Jahre dann doch ihren Tribut vielleicht. Also vielleicht abschließend würdest du sagen, das ist schon eine echte Biografie oder ein ganz eigenes, fast schon fiktionales Produkt jetzt wieder?
Das ist eher so ein schräger Versuch, diese mutmaßliche Erbschleichernummer auszustellen, um sich darüber aufzuregen. Ein O-Ton des Managers, in dem er sagt, ich habe von Hannelore schon alles bekommen, ich kriege alles von Heino, der wird mindestens dreimal eingespielt. Als Hagiografie funktioniert es auch nicht, also als idealisierendes, affirmatives Porträt, die gibt es ja oft, diese dokumentarischen oder fiktionalen Biografieformate, die sind ja meist affirmativ, wenn der Star noch lebt oder seine Familie involviert ist. Aber Heinos Legende schön zu schreiben, dafür ist Caramba, Carajo-Kult einfach zu schlecht gemacht und zu banal getextet. Und als Beweis vielleicht am Ende noch mal einen ganz kurzen Schnipsel Erzählerstimme von dem sehr bekannten Sprecher Manfred Lehmann. Bruce Willis, deutsche Synchronstimme, der muss sehr salbungsvoll unfassbare Dinge sagen. Da können wir auch noch mal kurz reinhören. Mhm.
Im Lauf der Zeit schließen sich Kreise. Was einmal Anfang war, wird zu einem neuen Jetzt. Für Heiner bedeutet das ankommen, sich einfügen und das Leben so annehmen, wie es ist.
Es ist jetzt so, dass ich sage, jetzt habe ich ein neues Leben um mich herum, neue Menschen um mich herum, die ich liebe, die für mich auch viel tun.
Amen.
Ja, also, ja, Amen. Das ist also besser wird's nicht.
Jenny Zirka über die Heino-Doku-Serie Caramba Carajo Kult am 13. März bei RTL Plus schon gestartet, ab heute dann aber im Free TV zu sehen auf Vox. Ja, Jenny, vielen Dank.
Ja, gerne.
Alex Katz ist auch mit 99 Jahren noch einer der einflussreichsten US-Gegenwartskünstler, wird häufig mit der Pop-Art in Verbindung gebracht. Dass Katz aber mehr ist, das zeigt eine aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen, die in engem Austausch mit ihm entstanden ist. Der Schwerpunkt liegt auf dem Spätwerk des Künstlers, das seit langem zum ersten Mal wieder umfassend in Deutschland gezeigt wird. Und Claudia Wheeler war für uns dort.
Die Bilder von Alex Katz springen einen förmlich an. Kräftige Farben leuchten von den Leinwänden. Bäume auf sattgelbem Hintergrund, weiße Blumen auf einer fast schon neongrünen Wiese, Frauenporträts mit knallrotem Lippenstift. Es sind großformatige Ölbilder, bis zu 3 Meter breit, entstanden zwischen 2020 und 2023. Die Motive sind isoliert und in vereinfachten Formen auf die Leinwand gebracht. Typisch Pop-Art könnte man jetzt denken, denn Alex Katz gilt als deren Vorläufer. Doch ihn nur auf diese Kunstrichtung zu reduzieren, greift zu kurz.
Wenn er nur dem Pop-Art anheimgefallen wäre, dann würden wir vielleicht heute gar nicht mehr über ihn sprechen. Aber Alex Katz ist eben viel, viel mehr als das.
Und darum konzentriert sich Nicole Fritz, die Leiterin der Kunsthalle Tübingen und Kuratorin der Ausstellung, auf das Spätwerk des Künstlers, der sich längst von der Pop-Art entfernt hat.
Alex Katz orientiert sich in den 90er Jahren nochmal neu, justiert seine Malerei nochmal mit Blick eher auf den Impressionismus. Das sind viele Einflüsse und das Spannende ist, er findet sich immer wieder neu und deswegen ist auch seine jetzige Malerei, die panoramaartige Ausmaße annimmt, eigentlich sehr zeitgemäß, weil sie uns sinnlich körperlich einnimmt.
Alex Katz fängt immer mehr die flüchtigen Momente ein. Die letzten Strahlen eines Sonnenuntergangs, die sich in den Fenstern eines Hauses spiegeln. Lichter der New Yorker Großstadt glitzern auf der Wasseroberfläche. Und immer wieder zieht es den Künstler in die Natur. Er malt Landschaftsausschnitte, vor allem Bäume mit kahlen Ästen und fallenden Blättern. Auch wenn er seine Motive immer auf das Wesentliche reduziert, hat seine Malerei etwas Unmittelbares und Spontanes.
Also ich denke, das entwickelt sich in seinem Werk doch so, dass er in seinem Spätwerk die Dinge viel mehr von innen auch empfindet. Das war in den 70er Jahren keineswegs so. Da ging es eher um das Abkühlen eines Motivs, um das Distanzieren. Dadurch, dass er sich eben viel in der Natur aufgehalten hat, das hat ihn auch selber verändert. Und das spürt man auch, dass seine Malerei auch jetzt in den letzten 20 Jahren viel bewegter geworden ist, auch expressiver, nicht mehr so kontrolliert wie vielleicht noch in den 70er Jahren und auch stofflicher von der Oberfläche.
So impulsiv die Bilder, so präzise die Vorbereitung. Alex Katz hat der Kunsthalle Tübingen einige Vorskizzen ausgeliehen, sogenannte Cartoons, die zeigen, wie lange es letztlich dauert, bis ein Motiv den Weg auf die Leinwand findet.
Erst hat er eine kleine Skizze und dann wählt er eine Skizze aus und dann überträgt er das auf diese Cartoonfläche, das ist wie Packpapier von der Materialität, und da hat er dann eine Konturlinie, die die spätere Komposition anzeigt, die er durchpaust dann, sodass eine schwache Linie auf der Leinwand zurückbleibt. Und dann erst, es ist wie so eine Vorzeichnung, dann erst kommt der eigentliche Malakt, der dann eigentlich ein Flow ist, der dann intuitiv passiert.
Und diesen Flow beschreibt Alex Katz in einem Interview von 2021 in der Pariser Galerie Thaddäus Ropack als Hochgeschwindigkeitsmalerei, die seinem Temperament entspricht.
You try to adjust painting to your temperament. And my temperament is high speed. I work in stages. And then when I'm ready to paint, it goes very quickly.
In der Ausstellung taucht man tief in die Bilder ein. Durch die großen Dimensionen der Leinwände und die kluge Hängung der Werke. Sehr beeindruckend ist ein Raum mit Seerosenbildern, eine Hommage an die berühmten Bilder von Monet. Alex Katz platziert die Blumen als helle Farbflächen auf schwarze und dunkelblaue Leinwände.
Alex Katz liebt Monet, und was er besonders an ihm schätzt, sind die Vielfalt der Farben, die Monet auf einer Leinwand schafft einzufangen. Und Alex Katz geht den umgekehrten Weg. Er bringt eigentlich die Seerosen auf ihre Essenz zurück. Schablonenartig zeigt er die Blüten auf schwarzer Fläche. Aber das ist eine unglaubliche Reduktion. Und dann sieht man eben, dass die Wirklichkeit nur zum Anlass wird, auch dann wieder Malerei über Malerei zu machen.
Wenn man die Dinge vereinfacht, hat Alex Katz einmal gesagt, sehen sie immer erstmal naiv aus. Aber seine Bilder sind alles andere als das. Sie leben von ihrer Spannung zwischen Realismus und Abstraktion. Und genau das zeigt die Tübinger Ausstellung, dass Alex Katz sich nicht in eine Schublade stecken lässt und viel mehr ist als nur Pop-Art.